Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin.
Hallo und herzlich willkommen bei meinem Berlin-Kultur-Podcast, wo auch immer ihr zuhört. Mein Name ist Marc Lepuna und in schönster Unregelmäßigkeit lade ich hier immer mal wieder eine Folge hoch. Vom 16. bis 20. Oktober 2024 fand die Frankfurter Buchmesse statt und traditionell bin ich dort unterwegs, um aktuelle Berlin-Buchtipps einzusammeln. So war es auch dieses Jahr und ich habe 7 Menschen aus 7 Verlagen interviewt und um ihre Berlin-Buchempfehlungen gebeten. Ich bin jetzt am Stand der Aufbauverlage hier in Frankfurt auf der Buchmesse und zwar möchte ich jetzt mit Rainer Wieland sprechen, der Leiter der anderen Bibliothek ist, so kann man das sagen. Die andere Bibliothek ist aber nicht ein ganz normaler Verlag aus den Aufbauverlagen, sondern der hat eigentlich noch eine viel längere Geschichte, oder? Hallo erstmal.
Ja, hallo. Es ist tatsächlich eine längere Geschichte. Wir feiern nämlich 40. Geburtstag im Januar 2025. Die andere Bibliothek wurde 1985 begründet von Hans Magnus Enzensberger und Franz Greno, die damals mit einer neuen Idee auf den Buchmarkt kamen, die wirklich eingeschlagen ist, nämlich zu sagen, wir machen jeden Monat ein Buch aus allen möglichen Genres. Es gibt überhaupt keine Limitierung. Hans Magnus Enzensberger gibt quasi sein Lieblingsbuch heraus. Es ist besonders schön gestaltet. Es ist preislich erschwinglich und man kann diese Buchreihe abonnieren. Und die Geschichte der anderen Bibliothek, da gibt es Höhen und Tiefen. Also es fing an im Verlag von Franz Greno in Nördlingen. Dann wechselte sie zu Eichborn nach Frankfurt und im Jahr 2012 kam dann die andere Bibliothek nach Berlin und ist seitdem unter dem Dach der Aufbauverlage.
Und ich bin ja nun auf der Suche nach Berlin-Buchtiteln und da hast du jetzt eins aus dem aktuellen Programm rausgesucht. Ach so, ist denn diese Abonnentengeschichte, ist das immer noch aktuell? Geht das immer noch?
Das ist immer noch so, also man kann die Reihe abonnieren, bekommt dann Monat für Monat ein Band, entweder direkt beim Verlag oder über den Buchhändler, die Buchhändlerin des Vertrauens, bekommt dadurch auch einen preislichen Vorteil. Aber die Bücher sind auch im freien Verkauf erhältlich. Manchmal gibt es auch 2 Ausgaben, also diese sehr schöne Erstausgabe, deren Bände nummeriert und limitiert sind. Also das sind wirklich Sammlerstücke und begehrte Objekte und dann noch eine etwas einfachere ausgestattete Buchhandelsausgabe, die dann in allen Buchhandlungen zu haben ist.
Jetzt bist du ja der anderen Bibliothek schon eine Weile zugewandt und jetzt aber seit letztem Herbst bist du der Herausgeber dieser Reihe.
Genau, also ich gebe die andere Bibliothek heraus, jetzt zusammen mit Nele Holdack. Bin ganz froh, dass ich das im Team machen darf, denn die Fußstapfen von Hans Magnus Enzensberger, die sind doch sehr groß. Habe aber schon fast 10 Jahre mal als Lektor dieser Reihe gearbeitet, noch unter Greno und Enzensberger und kenne insofern die Reihe auch ganz gut.
Und das heißt, du hast jetzt ein Buch rausgebracht, kürzlich mit Berlin-Bezug in der anderen Bibliothek. Wie ist es denn dazu gekommen, dieses Buch aufzunehmen und worum geht's und wie heißt es?
Ja, das ist das zweite Buch einer sehr interessanten Autorin. Edith Anderson heißt sie, eine Amerikanerin, die 1945 nach Berlin kam, weil sie sich in Christoph Schröder verliebt hat in New York, der später den Aufbauverlag mitgegründet hat. Sie ist ihm gefolgt. Sie war eine leidenschaftliche Kommunistin, muss man dazu sagen. Insofern gab es da auch über die emotionale Anziehung heraus noch eine andere Verbindung. Ist ihm dann nach Ost-Berlin gefolgt und hat in Ost-Berlin gelebt bis zu ihrem Tod Ende der 1980er Jahre. Und wir haben in der anderen Bibliothek 2 Bücher von ihr. Wir haben im Frühjahr veröffentlicht A Man's Job. Das ist ein Roman und da schreibt sie über ihre Zeit während des Zweiten Weltkriegs, als sie als Eisenbahnschaffnerin gearbeitet hat. Da war es so, die Männer mussten an die Front und die Frauen waren gefragt, eben auch in die Männerberufe zu gehen. Und das hat sie gemacht mit allen Schwierigkeiten, die dabei verbunden sind. Und sie hat über diese Zeit einen wunderbaren Roman geschrieben, A Man's Job. Und das Buch, über das wir jetzt sprechen wollen, ist eine Anthologie, die sie herausgegeben hat, 1975. Sie heißt Blitz aus heiterem Himmel. Und vielleicht muss man noch dazu sagen, sie war Kommunistin, hat mit der DDR natürlich sympathisiert, aber sie war trotzdem sehr eigensinniger, unabhängiger Geist und hat gemeint, sie möchte gerne eine Anthologie zum Thema Geschlechtertausch herausgeben. Und quasi das Motto dieser Anthologie ist das Experiment, man wacht eines Morgens auf und findet sein Geschlecht vertauscht. Und mit diesem Motto ist sie an verschiedene bekannte und weniger bekanntere DDR-Autorinnen und Autoren herangetreten und hat gefragt, wollen sie nicht eine Geschichte zu diesem Thema schreiben. Dass das von Anfang an ein Politikum war in der DDR, hat sie, glaube ich, erst so ein bisschen später festgestellt, denn offiziell war die Gleichberechtigung in der DDR ja längst erreicht. Man hat gesagt, Frauen können beruflich tätig werden, im Gegensatz zur Bundesrepublik, wo das ja schwierig war, wo man immer noch die Einwilligung des Ehemanns brauchte, um, glaube ich, eine berufliche Tätigkeit überhaupt auszuüben oder selber ein Konto zu führen. Aber sie hat dann doch schnell gemerkt, dass sie da an gewisse Grenzen stößt, denn das war so dem DDR-Literaturbetrieb, Kulturbetrieb natürlich nicht so genehm, dass da jemand solche Fragen stellt und auch danach fragt, ja, ist die Gleichberechtigung wirklich verwirklicht? Das Interessante ist dann auch, sie hat dann Autorinnen und Autoren gefragt, schon einige Zusagen bekommen, vor allem also von Frauen, muss man sagen. Also es ist Sarah Kirsch dabei, Christa Wolf. Bei den Männern war das viel schwieriger, als zum Beispiel Franz Fühmann gehört hat, um was es ging. Dann meinte er, was, ich soll darüber schreiben, dass ich als Frau aufwache. Das ist ja schlimmer als Kafka. Und er war nicht der Einzige, der so reagiert hat. Ja, und diese ganze Geschichte, diese Anthologie erzählt der Band auch. Es hat 5 Jahre gedauert, bis sie dann tatsächlich erschienen ist. Es haben viele Autoren zuerst zugesagt, dann wieder abgesagt. Der Aufbauverlag sollte die Anthologie zuerst machen, hat dann zurückgezogen. Dann ist sie schließlich im Hinsdorf Verlag erschienen, 5 Jahre später. Und so wie sie herauskam, wurde sie zurückgezogen in einer ganz kleinen Auflage und ist dann vom Markt verschwunden und 50 Jahre später ist sie jetzt wieder da in der anderen Bibliothek. Und Carsten Gansel, ein Literaturwissenschaftler, hat für uns diese ganze Geschichte auch des Zustandekommens dieser Anthologie in einem sehr, sehr schönen Nachwort auch aufgeschlüsselt, das also ein Zitat von Edith Anderson im Titel hat: Ohne die Sicherheit, dass der Verlag es mit uns ernst meint, bockt die Muse. Und so ist es dann auch, und er schildert quasi, wie es zu diesem Pionierprojekt der DDR kam und schreibt damit auch ein Stück deutsche Literaturgeschichte.
Ja, vielen Dank. Also ich sage nochmal den Titel: Blitz aus heiterem Himmel, herausgegeben von Edith Anderson und erschienen in der anderen Bibliothek. Rainer, vielen Dank für das Gespräch und die gute Empfehlung. Ich bin sehr gespannt.
Herzlichen Dank.
Eben war ich bei der anderen Bibliothek, jetzt bin ich nur ein paar Regalmeter weitergegangen und begrüße Andreas Kraus. Andreas, du bist Vertriebsleiter beim Aufbauverlag. Was macht denn so ein Vertriebsleiter eigentlich?
Das musste ich neulich schon mal erklären und da habe ich gesagt, wenn ihr eure Lieblingsbücher in der Buchhandlung findet, dann habe ich meinen Job gemacht. Meine Aufgabe ist es, zu gucken, dass die Bücher, die wir produzieren, auch in den Handel kommen. Das machen wir mit Vertretern, mit Innendienst, mit sogenannten Key Account Managern. Und ja, das ist meine Aufgabe.
Also im Grunde bist du der das Verbindungsglied zwischen den Buchhandlungen eigentlich und dem Verlag selber.
Genau, ich organisiere den Verkauf.
Ja, perfekt. So, wir stehen also jetzt an einem Aufbauregal. Die andere Bibliothek gehört ja auch zur Aufbau, aber jetzt sind wir direkt an einem Regal, wo oben drüber Aufbau steht. Und du hast einen Berlin-Buchtipp für mich, der auch tatsächlich aus dem Aufbauverlag ist.
Genau, auch der Aufbauverlag hat klassische Literatur wie die andere Bibliothek und wir haben zum Beispiel die große Berlin-Brandenburgische Gesamtausgabe von Theodor Fontane, die auch immer noch im Entstehen ist, eine kritische Edition, und deswegen ist Fontane eigentlich einer unserer Hausautoren und Hauspäpste. Und dann ist es sehr naheliegend, sich auch mit der Frau von Fontane zu beschäftigen, Emilie Fontane. Und was ich hier vorstellen möchte, ist Emilie Fontane, Dichterfrauen sind immer so, eine Autobiografie in Briefen. Und zwar hat Emilie Fontane in ihrem Leben als Ehefrau sehr, sehr viel für Fontane getan. Sie hat die Werke in Form gebracht, sie hat über 60 Jahre mit ihm auch Briefwechsel gehabt und diese Autobiografie stellen wir in Briefen vor. Es ist immer ein kleiner Vortext, wo man eine Erläuterung bekommt und dann sehr lebendige Briefe, die man lesen kann. Und für den Podcast, der sich mit Berlin beschäftigt, ist es natürlich wichtig und interessant zu wissen, dass Fontane und seine Frau lange in Berlin gelebt haben und Berlin eine große Rolle in dem Buch spielt.
Gut, wie ist denn das Buch aufgebaut? Du hast schon gesagt, es gibt Briefe, aber ist es irgendwie chronologisch oder, weil ich sehe da Kapitel, ja, das...
Ja, es ist chronologisch, es geht los, das Mädchen mit der Eierkiepe, die vermeintliche Ziegenhirtin aus den Abruzzen hat sich sehr verhübscht, darum geht es also, dass sie eigentlich nicht ganz standesgemäß war, es ist ein Kind einer ledigen Frau, eines gefallenen Mädchens, hat man das wahrscheinlich damals genannt. Und die war also nicht ganz so standesgemäß. Und Fontane hat sich aber in sie verliebt. Sie hat sich in Theodor Fontane verliebt. Und die beiden sind ihren Weg gegangen. Das geht dann also 1839 los. Das Kapitel, das sich mit Berlin dann beschäftigt, ist unterwegs und wieder daheim. Familienleben in Berlin und Reisen in Mitteleuropa. Das beschäftigt sich mit den Jahren 1859 bis 69 und es geht dann bis 1898 zwischen Potsdamer Straße und Grand Hotel Pub in Karlsbad, beziehungsweise dann im 11. Kapitel Postmortem, die Jahre als Witwe. Sie war dann von 1898 bis 1902 die Witwe des Autoren.
Das heißt ja, dass wenn die sich 39 kennengelernt haben, dass die auch wirklich, das war ja so eine Lebensliebe dann offenbar,
ja,
ne?
Ja, ja, genau, ja, ja.
Alles klar. So, dann sag nochmal, wie das Buch hieß. Bei dir ist ja immer kurz und knackig und alles drin.
Ja, Emilie Fontane, Dichterfrauen sind immer so. Eine Autobiografie in Briefen beim Aufbau Verlag.
So, und jetzt heißt es für mich Abschied nehmen, weil du verabschiedest dich in den Ruhestand und wir haben ja wirklich jetzt ja viele Messen schon zusammen immer Buchtipps eingesammelt oder ich habe immer bei dir angefragt, dann wünsche ich dir auf jeden Fall für die Zukunft viel Zeit zu lesen trotzdem und vor allem auch viel Zeit, um andere Dinge zu tun, die nicht mit dem Vertrieb zu tun haben. Danke für das Gespräch.
Ja, vielen Dank.
Jetzt bin ich bei einem Verlag, bei dem ich in den letzten Jahren noch nicht war, nämlich beim Schüren Verlag. Und mir gegenüber sitzt die Verlegerin Dr. Annette Schüren. Hallo Annette. Wir sagen einfach du, ne?
Genau.
Der Schüren Verlag, vielleicht mal ganz kurz den beschreiben. Worum geht's? Was macht ihr so?
Also wir feiern dieses Jahr unseren 40. Geburtstag und wir wurden ursprünglich gegründet, um soziale Bewegungen zu begleiten, also aus dem Impuls heraus eine Veränderung der Gesellschaft zum Guten zu bewirken. Deswegen steht am Anfang unserer Verlagstätigkeit stehen politische und sozialwissenschaftliche Bücher. Das hat sich im Laufe der Zeit geändert und wir haben jetzt einen Schwerpunkt zu Film und Medien.
Und genau darum geht es auch. Ich habe ein Buch entdeckt bei euch im Regal, das heißt Babylon Berlin, Weimar heute, ein Kaleidoskop. Und der Autor heißt Leonardo Quaresima. Es ist ein Italiener. Ah, das ist natürlich gut, weil die Messe hat ja den Italien-Schwerpunkt. War das auch ein Grund, das Buch ins Programm zu nehmen?
Eigentlich nicht, nein.
Worum geht es denn in dem Buch?
Weil er beschäftigt sich ja nicht mit Italien, sondern es ist ein Italiener, der sich mit Berlin beschäftigt. Und er beschreibt darin, wie die goldenen 20er, die man so verklärt im Kopf hat, die ja nicht nur golden waren, sondern auch viel Schattenseiten hatten, wie die so als Topos durch Literatur und Film und alle Medien durchgeistern. Und diesen Topos oder dieses Bild von den goldenen 20ern, das verfolgt er halt in diesem schmalen Büchlein. Aber das ist sehr interessant zu lesen.
Es gehört in die Reihe Schüren Shorts. Ist das so eine Idee, dass ihr sagt, ihr macht so kurze, kleine Bücher, die ja einen kurzen Einblick?
Genau, wir haben nämlich beobachtet, dass es einen Trend zu kürzeren, essayartigen Büchern gibt. Und da haben wir dann kurzerhand eine kleine Reihe rausgemacht, die Schüren Short heißt.
Und jetzt heißt das Buch Babylon Berlin. Hat es denn auch was mit der Serie zu tun?
Ja, die wird natürlich auch erwähnt, weil die hat ja quasi diesen Mythos nochmal wiederbelebt. Aber der Mythos war nie tot, die goldenen 20er. Und es war natürlich auch eine Zeit, wo in Berlin sich auch eine Subkultur ausleben konnte, die dann natürlich, wie wir alle wissen, jämmerlich zugrunde gegangen ist. Aber diese Linien, die nimmt er halt auf.
Und das ist wahrscheinlich, so stelle ich mir das vor, das wird ja ursprünglich auf Italienisch erschienen sein, dass das Buch oder sagen wir mal die Serie vielleicht so eine Art Aufhänger für ihn auch war, um so einen größeren Wurf zu machen, um in kurzer Knappheit einfach mal diese Weimarer Republik zu beleuchten.
Genau so ist es.
Das war eine kurze Antwort. Wunderbar. Ja, also das Buch, ich sage nochmal, du sagst am besten nochmal den Autor, weil das ist echt schwer mit dem Kuh.
Leonardo Quaresima.
Genau, das Buch heißt Babylon, Berlin, Weimar, heute ein Kaleidoskop und ist erschienen im Schüren Verlag in der Reihe Schüren Shorts. Vielen Dank, Annette, für das Gespräch.
Gerne.
Jetzt bin ich beim Mitteldeutschen Verlag und mir gegenüber sitzt der Verlagsinhaber Roman Pliske. Und Roman, du hast auch einen Berlin-Buchtipp für mich.
Ich habe heute ein Berlin-Buch für dich mitgebracht. Und zwar ist das eine Autorin, die ich vor einem Jahr kennengelernt habe, die ein Manuskript eingereicht hat. Klassischer Weg, der Weg, der eigentlich fast nie funktioniert. Aber es gibt dann doch wieder diese Bücher, die einen nach 10, 20 Seiten total catchen. Und das war bei Gisela Höhne der Fall. Ich kannte weder sie noch ihr Projekt, habe aber dann davon gelesen. Sie hat das Theater Rambazamba gegründet. Sie war eine Frau, die in der DDR einen behinderten Sohn bekommen hat. Also zuerst einen Nichtbehinderten, dann einen Behinderten. Und für diesen Sohn hat sie Betätigungsfelder gesucht. Und sie musste dann etwas gründen, was es nicht gab. Nämlich eine Theatergruppe, in der Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung zusammenspielen und wirklich großartiges Theater auf die Beine stellen. Und dieser Lebensweg von Gisela Höhne, zusammen mit ihren Kindern, zusammen mit ihren Männern und Frauen, das zu begleiten in diesem Buch, ist viel mehr als eine Biografie. Das ist natürlich auch so ein bisschen ein Sittenbild der Zeit vor 89, die 70er, die 80er Jahre. Dann der Aufstieg von Rambazamba, das ist Theater mit fester Spielstätte geworden, mehrfach ausgezeichnet, europaweit eingeladen. Naja, und dann der Abschied später und die Übergabe des Staffelstabs. Das ist wahrscheinlich das schwierigste Kapitel. Und da zeigt sich, dass eben auch nicht alles und in ihrem Leben fast gar nichts gerade läuft.
Dann hast du ja, also du hast eben schon gesagt, Rambazamba ist das, also jeder, du kommst ja eben nicht aus Berlin, aber jeder, der glaube ich in Berlin wohnt, dem ist das Theater durchaus ein Begriff. Die sitzen ja jetzt schon seit vielen Jahren in der Kulturbrauerei und haben dort, wie du gesagt hast, die feste Spielstätte. Jetzt hast du gesagt, es ist nicht nur die Geschichte von Rambazamba an sich, sondern es ist wirklich ihre Biografie. Oder ist es vor allem diese Geschichte, die sich um das Theater dreht und die damit anfängt, dass sie angefangen hat, Theater zu machen, für und mit ihrem Sohn?
Also es fängt natürlich an mit ihrer Kindheit, mit ihrer Jugend, wie sie überhaupt auf das Theater gekommen ist. Sie hat ja auch einen Theatermann geheiratet, die haben zusammen Theater gemacht, ich sag mal erstmal ganz normales Theater. Und das hat ihr auch deutlich gemacht, dass ihr dieses normale Theater, das Stadttheater, dass sie das langweilt irgendwie auf Dauer. Die Geburt ihres Sohnes mit Down-Syndrom war sicher ein einschneidendes Ereignis, weil natürlich sie einmal nicht mehr leben konnte wie vorher, arbeiten konnte wie vorher. Es war alles völlig anders. Und es ist auch sehr interessant, was mit so einer Familie dann passiert. Also was macht das mit der Ehe, was macht das mit der Konstellation, dem älteren Bruder, wenn ein jüngerer Bruder deutlich mehr Zuneigung, Zeit braucht, als er bekommen hat? Und was macht das natürlich auch mit der Mutter, Gisela Höhne, die weiß, dass sie ungerecht sein muss, um jemandem gerecht zu werden. Und das sind schon sehr, sehr starke Erzählstränge. Die ist eine Frau, die sehr stark reflektiert, ohne kompliziert zu sein. Und ich finde das wirklich ganz erstaunlich. Und es zeigt auch nebenbei immer, wie man in der DDR eine Wohnung bekommen hat, wie kompliziert das war, wie Wohnungen weitergegeben worden sind. Und was für eine offene, spannende Stadt Berlin in den 90ern waren, wie überhaupt eine Gründung möglich ist und wie viele offene Räume und Chancen es gab in der Stadt in den 90er Jahren.
Dann sag doch nochmal, wie das Buch heißt.
Das Buch heißt Dann mit Rambazamba, Theater und Leben zwischen Höhen und Tiefen. Autorin ist Gisela Höhne und es kostet 24 Euro. Sie hat 26 Jahre das Theater geleitet. Und es sind also 2 Euro weniger als jedes Jahr.
klar. Dann lohnt sich da auf jeden Fall ein Blick rein. Wer also sich für Theatergeschichte in den 80ern und 90ern, vor allem in Berlin, interessiert und eben dann die besonderen Herausforderungen, was das Theater mit besonderen Menschen, so könnte man es vielleicht sagen, auch ausmacht, der sollte vielleicht nicht nur das Buch lesen, sondern unbedingt auch mal ins Theater Rambazamba gehen. Und ich habe ja gesagt, das befindet sich in der Kulturbrauerei. Danke für das Gespräch.
Danke dir, Marc.
Eigentlich ist es schon eine gute Tradition, dass ich immer zum Hendrich und Hendrich Verlag gehe, der in Leipzig sitzt und auch noch eine Berlin-Dependance hat, kann man so sagen. Und Nora Pester, die sitzt mir jetzt gegenüber und hat natürlich wieder einen Berlin-Buchtipp für mich.
Ja, hallo Marc, schön dich zu sehen.
Ich freue mich auch total immer, dass wir das immer zusammen machen. Und diesmal ist es ein Buch, das finde ich sehr spannend. Das hattest du mir nämlich in Leipzig schon angekündigt, dass das demnächst kommen wird. Das heißt Queere jüdische Gedichte und Geschichten in homosexuellen Zeitschriften zwischen 1900 und 1932. Dann leg mal los, worum geht's?
Ja, also das ist eine ganz tolle Wiederentdeckung von zwei Wissenschaftlerinnen der Humboldt-Universität Berlin, nämlich Janine Afkin und Lisa Hellmann. Sie sind in die Bibliotheken gegangen und haben nach längst vergessenen, eben queeren Zeitungen und Zeitschriften geschaut, die es zwischen 1900 und 1932 in großer Fülle gab, oftmals auch nur sehr kurz, aber wo wirklich viel auch qualitativ hochwertige Literatur, nicht nur hochwertig, aber ein großes Spektrum, eine große Vielfalt an Literatur erschienen ist, die eben sowohl in schwulen als auch in lesbischen Kreisen spielte und die vor allem, und das fand ich bei diesem Projekt so spannend, mit ganz vielen Codes arbeitet, weil denn selbst wenn das Medium queer war, wie wir heute sagen würden, war es eben nicht selbstverständlich, so etwas öffentlich zu machen. Aber auch die Menschen damals wollten ihre Medien haben, in denen sie sich zum Ausdruck bringen.
Jetzt war das ja die Zeit, wo der Paragraph 175 in Kraft war. Das heißt zumindest, die sexuellen Beziehungen zwischen Männern standen auf jeden Fall unter Strafe und die zwischen Frauen waren zumindest auch nicht wohl gelitten. Da gab es dann oft die Möglichkeit, sie wegen Asozialität oder Ähnliches ins Gefängnis zu bringen. Das heißt, so wie ich das in Erinnerung habe, waren eben viele dieser Zeitschriften, Zeitungen, die ja trotzdem entstanden, hatten dann so ein Freundschaftslabel, waren also als Freundschaftsblätter überschrieben und waren zum Großteil auch im Abonnement, durchaus aber auch im Straßenhandel erhältlich. Und das würde ich sagen, vermutlich vor allem in Berlin, weil Berlin, was das anging, ja ohnehin immer ein bisschen offener war.
Ja, also ich sehe schon, Marc, du kennst dich super aus mit dem Thema. Also du hast es schon ganz toll zusammengefasst und wir haben eben in diesem Buch jetzt nicht nur die literarischen Texte abgebildet, die beiden Herausgeberinnen haben eben auch die Biografie der Autorinnen und Autoren recherchiert, sondern wir haben auch eine Vielzahl, und das macht für mich auch den besonderen Wert dieses Buches aus, von Anzeigen darin noch einmal abgedruckt, wo eben genau draus hervorgeht auch, wo hat man sich getroffen, was waren so die Chiffren, unter denen man sich wiedererkannte. Eben tatsächlich, wie du auch schon gesagt hast, ein großes Chiffre war die Freundschaft, so Freundinnenclubs. Ich meine, man muss auch sagen, viele Frauen, auch lesbische Frauen der Zeit, haben auch tatsächlich zusammengearbeitet, also haben abseits von eben traditionellen Familienmodellen, aus denen sie sich nicht nur aufgrund ihrer sexuellen Orientierung, sondern auch aufgrund ihrer emanzipatorischen Bestrebungen rausgelöst haben, haben dann kleine Unternehmungen gegründet mit Freundinnen. Und es waren, deswegen ist das Buch auch bei uns im Hendrich und Hendrich Verlag erschienen, eben tatsächlich auch viele Jüdinnen und Juden in diesen Kreisen unterwegs. Es gab auch welche, das macht dieses Buch auch transparent, also Nicht-Juden, die dann später sich auch offen zum Nationalsozialismus bekannten. Also auch solche für uns heute schwer nachvollziehbaren Biografien gab es, die eben, obwohl sie selbst als queere Menschen verfolgt wurden, dann glühende Hitler-Anhänger wurden. Also auch sowas wird hier von den beiden Herausgeberinnen erzählt. Aber es ist eben vor allem wirklich ein großes Kaleidoskop von Vielfalt unter so einem gewissen Tarnmantel, den man hier öffnet.
Was mich jetzt noch interessieren würde, wäre, also jetzt haben wir mit queer oder schwul-lesbisch eh schon eine relativ enge oder spitze Zielgruppe und jetzt in dem Buch ist es auch nochmal jüdisch und queer, also nochmal ein bisschen enger. Und du hast es ja schon angedeutet, dass es durchaus eben auch Nationalsozialisten gab unter den Schwulen und Lesben, die Zeitschriften verlegt haben. Wie ist denn dieser Antisemitismus, ist der durchaus auch so ein Thema, was in den Zeitschriften sich zum Teil schon widerspiegelt, also vielleicht gerade in denen, die eben nicht jüdische Inhaber hatten?
In den von den beiden Herausgeberinnen ausgewählten Texten eher nicht, sogar ganz im Gegenteil. Und da kann ich so eine kleine Hintergrundgeschichte erzählen. Jetzt hat das Buch ja einen sehr neutralen Titel, Queere jüdische Gedichte und Geschichten, und es hieß aber ursprünglich anders, treffen wir uns morgen bei der Synagoge oder erwartest du mich morgen bei der Synagoge? Und da war eben dieser klare jüdische Bezug da, aber genau die Autorin, die diese Zeilen, einen dieser Texte geschrieben hat, die sehr in dieser jüdischen Gruppe auch drin war, hat dann später sich als glühende NS-Verehrerin erwiesen. Also man muss jetzt sagen, in dieser Textauswahl eben bis 32 spielt das wirklich noch keine Rolle. Aber dieser Wandel vielleicht auch, da kann man A, viel spekulieren und B, gibt es aber auch viel Forschung dazu, auch aus einem gewissen Selbstschutz heraus, hat dann später stattgefunden.
Das heißt aber, um nur das nochmal ganz klar zu ziehen, es gibt also in diesem Buch gibt es auch jüdische Bezüge in den Gedichten und Geschichten, wo eindeutig lesbar ist, dass es um jüdisches Leben in der Zeit geht.
Genau. Und diese Verbindung ist uns ja tatsächlich auch grundsätzlich unserem Verlagsprogramm wichtig. Also wir haben immer wieder verschiedene Publikationen, wie eben auch das von dir im Frühjahr vorgestellte Magnus-Buch von Oliver Bieber, wo wir eben queer, jüdisch, deutsche Biografien, Geschichten wieder sichtbar machen.
So, jetzt habe ich am Anfang den Titel genannt, jetzt nennst du ihn am Schluss nochmal, damit wer interessiert ist, dann auch das im Buchhandel findet.
Genau, das Buch heißt Queere jüdische Gedichte und Geschichten in homosexuellen Zeitschriften zwischen 1900 und 1932.
Und herausgegeben ist es von Janine Afkin und Lisa Hellmann im Hendrich und Hendrich Verlag und ich habe gesprochen mit Nora Pester. Vielen Dank, Nora, fürs Gespräch. Ich freue mich, ehrlich gesagt, schon auf Leipzig, wenn wir wieder ein Berlin-Buch finden für uns. Danke.
Ich danke dir. Komm gut nach Hause.
Jetzt bin ich am Stand der Penguin Random House Verlagsgruppe und die ist, wenn ich richtig informiert bin, nicht nur die größte Verlagsgruppe Deutschlands, sondern sogar weltweit. Mir gegenüber sitzt Stefan Mödritscher. Stimmt das, was ich gerade gesagt habe?
Es stimmt fast. Die Penguin Random House Verlagsgruppe ist die größte Publikumsverlagsgruppe in Deutschland, Österreich, Schweiz, also im deutschsprachigen Raum. Und wir sind Tochter wiederum von Penguin Random House international. Und international mit allen Verlagen weltweit ist es die größte Publikumsverlagsgruppe.
Wir sind jetzt hier auch an einem vollen Stand. Wir sitzen hier an einem Tisch, aber drumherum ist wahnsinnig viel los. Hast du irgendwie einen Überblick, wie viele Bücher ihr auf euren Quadratmetern eigentlich dabei habt?
Nee, leider keine Ahnung. Wir haben versucht, eine möglichst große Auswahl der aktuellen Neuerscheinungen aus dem Herbstprogramm mitzubringen. Sowohl Autorinnen und Autoren, die bei uns am Stand sind, die hier ihren Auftritt haben oder im Rahmen der Buchmesse Präsentationen, Buchvorstellungen und dergleichen. Und darüber hinaus noch ein wichtiges, große Titel, Longseller, um so einen Querschnitt für die Verlagsgruppe abzubilden.
Und du hast jetzt ein Buch aus dem Penguin Verlag selbst herausgesucht als Berlin-Buch-Empfehlung. Es ist von Oliver Hilmes. Ich glaube, wir haben schon mal über Oliver Hilmes geredet. Wir reden ja auf jeder Buchmesse miteinander und du gibst einen Tipp. Das Buch ist jetzt ein Buch, was nicht ganz neu ist, aber was jetzt als Taschenbuch neu ist. Vielleicht mal ein paar kurze Worte zu dem Buch.
Sehr gerne. Das neue Buch im Taschenbuch von Oliver Hilmes, Schattenzeit Deutschland 1943, Alltag und Abgründe. Wie gesagt, jetzt neu in Taschenbuchausgabe erschienen. Oliver Hilmes hat bei seinem vorletzten sehr großen und erfolgreichen Buch Berlin 1936 dieses Konzept schon vorexerziert. Er sucht sich Persönlichkeiten aus der Zeitgeschichte, die man kennt oder auch Unbekannte und erzählt anhand deren Tagebucheinträgen, deren Briefen, gegebenenfalls auch Gerichtsakten und Protokollen, deren Alltag und setzt so ein mosaikhaftes Bild zusammen, das den Alltag, das Leben der großen und kleinen Leute in der damaligen Zeit darstellen, abbilden soll.
Und da ja, wir befinden uns ja also 1943 mitten im Krieg, das Buch scheint, wenn ich das so richtig überblicke, auf jeden Fall nicht nur in Berlin zu spielen, aber vermutlich eben, weil Berlin ja auch die Hauptstadt damals war, so wie heute, sicherlich zum großen Teil.
Und bei diesem Buch das Besondere, es gibt eine Geschichte, die sich über das ganze Buch zieht. Das ist die Geschichte von Karl Robert Kreitzen, einem jungen Künstler, einem Pianisten, der in der Motzstraße wohnte und sich seiner Vermieterin gegenüber sehr kritisch dem Nationalsozialismus gegenüber geäußert hat. Und er wurde von dieser Vermieterin auch angezeigt und kam hinter Gittern nach Plötzensee und wurde dann auch zum Tode verurteilt. Und alle Versuche der Familie, dieses Schicksal abzuwenden, mit Einsprüchen bei Großen aus der Politik, mit persönlichen Kontakten zu den Ehefrauen von Großen in der Politik und so weiter. Es hätte fast geklappt, aber dann gab es Bombenangriff auf das Gefängnis und es gab daraufhin den Befehl, alle dort Inhaftierten müssen sofort exekutiert werden. Und eigentlich wäre für die Begnadigung vorgesehen gewesen, aber das Begnadigungsgesuch oder der daraus folgende Befehl konnte nicht mehr vollstreckt werden, weil das Urteil schon vollstreckt wurde.
Und gibt es jetzt neben dieser tragischen Geschichte irgendwie auch, also für mich ist ja, also man geht ja immer davon aus, 43, klar, da war der Krieg, da wird die Zeit schon eh nicht mehr so rosig gewesen sein, aber gibt es auch Lichtblickmomente?
Die schönen Geschichten sind die Geschichten der Persönlichkeiten, die dem Naziterror entkommen konnten. Sei es in der inneren Immigration oder dass sie aus dem Land fliehen konnten, um nicht unter die Walze des Regimes zu kommen. Neben dem jungen Musiker Kreiten ist zum Beispiel Viktor Klemperer, der ja im Land geblieben ist und sehr kritisch sein Tagebuch weitergeführt hat, auch das LTI begonnen hat zu schreiben. Wie erging es ihm? Wie hat er den Naziterror wahrgenommen und wie hat er es auch überlebt?
Und gibt es so einen Moment oder so eine Geschichte für dich da drin, die dich ganz besonders berührt hat?
Also das war auf jeden Fall die Hauptgeschichte, wenn man so will, über Kreiten, der enges Verhältnis zu seiner Mutter hatte, die alles versucht hat, ihn aus dem Gefängnis zu holen, beziehungsweise sich darum bemüht hat, dass der Gerichtsprozess nochmal aufgerollt wird und gegebenenfalls das Urteil auch zurückgezogen oder abgemildert wird. Und die einfach zu spät die Möglichkeit gehabt hätte, aber dann kam die Nachricht, dass ihr Sohn ermordet wurde. Also das hat mich wirklich nachhaltig bewegt.
Und wenn man jetzt so davon ausgeht, 1943, mitten im Krieg, man geht ja immer davon aus, oder man weiß ja zum Beispiel, dass so Kulturstätten ganz lange noch aufgehalten wurden, dass man noch ganz lange ins Theater gehen konnte bis kurz vor Ende und dann wurden eventuell mal Theatervorstellungen unterbrochen, weil man in den Luftschutzkeller musste. Sind das auch so eine Geschichten, weil der Untertitel heißt Alltag und Abgründe, also über die Abgründe haben wir jetzt quasi gesprochen. Was sind so Alltagsgeschichten?
Betrifft auch wieder Kreiten. Er war als begnadeter Pianist auf einer Konzerttournee und eben in Berlin fallen schon die Bomben und er war aber in den Ländern unterwegs und hatte dort an sich ausverkaufte Konzertsäle, wo er dann auch auftreten konnte. Und also dieser Alltag und nur ein paar Kilometer, ein paar hundert Kilometer weiter fallen Bomben und trotzdem geht das Leben weiter. Das fand ich irritierend und faszinierend.
Haben wir zwar noch eine Grenze dazwischen, aber im Grunde ist das ja durchaus auch was, was wir aus der heutigen Zeit jetzt dann auch kennen, wenn wir in die Ukraine gucken. Also wer in Polen wohnt, wer vielleicht eben dann in der Westukraine wohnt, wird wahrscheinlich ein ähnliches Schicksal jetzt gerade erdulden oder erleben.
Ich glaube, also ganz besonders in der Westukraine, weil es ja wirklich im eigenen Land sozusagen ist und vielleicht noch familiäre Bande und so weiter noch einmal enger sind oder man auch pendelt oder von Ost nach West gezogen ist und umgekehrt. Dadurch, und jetzt der schreckliche Krieg geht ja schon eine lange Zeit und den Alter gibt es ja dennoch, aber mit diesem Wissen oder mit dieser auch Unwissenheit, was ist mit den Freunden, mit Verwandten und so weiter, das stelle ich mir also ganz schrecklich vor. Das kommt zum Teil in diesem Buch vor, weil natürlich auch Berichte aus der Front eintreffen. Aber trotzdem muss man seinen Alltag rüberbringen, um zu leben, aber auch um zu überleben.
Und um nochmal auf die heutige Zeit anzuspielen, ist es natürlich, was die Kommunikation angeht, damals natürlich noch wesentlich schwieriger gewesen. Man hat noch viel länger auf Nachrichten warten müssen. Und das Bangen und Hoffen
ja, war wahrscheinlich noch schwerer auszuhalten, als es vielleicht heute ist.
Ich glaube, das kommt auch ganz gut rüber in den Teilen, wenn Schriftverkehr erfolgt, wenn die Briefe tatsächlich mit der Snailpost, würde man heute sagen, unterwegs sind. Und dann dauert es 3 Tage, bis sie in dem Amt XY eintreffen, bis sie dort gelesen, bearbeitet und weitergegeben werden. Was heute innerhalb von ein paar Minuten im Idealfall passiert, war einfach damals dem Postweg und dergleichen geschuldet. Ja.
Also vielen Dank für den Buchtipp. Wir sagen nochmal, oder du sagst einfach nochmal, wie das Buch heißt.
Oliver Hilmes, Schattenzeit, Deutschland 1943, Alltag und Abgründe, erschienen im Penguin Taschenbuchverlag.
Danke für den Tipp. Und jetzt bin ich, wie eigentlich bei jeder Messe, beim Verbrecherverlag. Und diesmal habe ich die Verlegerin Christine Listau vor Mikrofon. Das ist eine Premiere. Bisher habe ich immer mit Alissa gesprochen, diesmal mit Christine. Und Christine, du hast ein Buch übersetzt von Olga Benario Prestes. Ich muss sagen, viel mehr als dass ich weiß, dass sie Kommunistin war und dass im Prenzlauer Berg eine Straße nach ihr benannt ist, weiß ich eigentlich gar nicht wirklich viel über sie. Vielleicht also, bevor wir über das Buch reden, einfach ein paar Worte zu ihr.
Olga Benario ist 1908 in München geboren, in eine bürgerliche Familie. Ihr Vater war Rechtsanwalt, SPD-nah oder sogar SPD-Mitglied. Die waren so jüdisch-bürgerlich. Und der Vater hat als Rechtsanwalt pro bono oft arme Arbeiter vertreten. Und da hat sie mitbekommen, irgendwie, dass es halt den Unterschied arm-reich gibt. Und wahrscheinlich, also während der Räterepublikzeit, war sie wohl eher 12 Jahre alt. Also, aber sie muss trotzdem, die Folgen waren ja da. Wir denken, dass sie da auch politisiert worden ist. Und die ist schon mit 15 der KPD beigetreten und der kommunistischen Jugend, also der Jugendsektion der Kommunistischen Partei in München, war auch, es gibt Akten der Bayerischen Polizei, wo sie als eben kommunistische Querulantin schon verzeichnet ist. Und sie ist mit 15 oder 16 zusammen mit dem Otto Braun da noch einfach genossen, aber später waren sie auch ein Liebespaar, die ist etwas älter als sie, sind nach Berlin gegangen. Sie hat eigentlich eine Buchhandelslehre gemacht, dass sie abgebrochen wollte, ganz für die KPD arbeiten. Und hat dann in Berlin in der sowjetischen, Gott, wie heißt es denn, Handels, wie heißt es denn, vergessen, auf jeden Fall für die Sowjetunion in der Wirtschaftsabteilung gearbeitet. Ich bin ein bisschen müde, Entschuldigung.
Kein Problem, ist der letzte Messetag.
Genau, und die hat die Neuköllner Berliner Jugend organisiert, war aber auch so, also diesen Brandenburg-Berlin-Bezirk auch aktiv und war vor allem Agitprop-Leiterin, das heißt also Agitationspropaganda gemacht, das ist heute Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, würde ich sagen, und war auch für die Bildungsarbeit zuständig der jungen Arbeitnehmer, die sie organisiert hat. Es ging meistens um also Rechte der Lehrlinge, dass Lehrlinge nicht besser verdienen sollen, eine 6-Tage-Woche haben, dass sie nur 8 Stunden arbeiten pro Tag, dass sie nicht akkord arbeiten können. Diese Rechte sind übrigens heute genauso auch in Lehrlingsverträgen drin. Also das war ihr Ding. Dann ist sie hat Otto Braun, der wegen der Spionage verhaftet worden ist, zusammen, da war sie 18, mit so 15, 16-Jährigen, auch jungen Kommunisten, aus dem Moabiter Gefängnis befreit. Und zwar bewaffnet mit ungeladenen Waffen oder mit so Holzattrappen, wofür sie von bürgerlichen Zeitungen mega gefeiert worden sind, weil der Pazifismus ein Trendthema war damals. Auf jeden Fall, sie haben es geschafft, ihn rauszuholen. Dann haben sie erstmal in verschiedenen Neuköllner Wohnungen versteckt. Und dann sind sie über Tschechien nach Moskau geflüchtet, wo sie zu einer Agentin ausgebildet worden ist. Und dann sie hat dann in London, in Paris gearbeitet. Und dann sollte sie als Fake-Dating-Paar mit Luis Carlos Prestes eben, das ist ein brasilianischer kommunistischer Revolutionär gewesen, sollte ihn begleiten, dass er sicher nach Brasilien ankommt. Und auf dieser Reise haben die sich auch wirklich in sich verliebt. Und dann wurde sie auch schwanger. Leider ist dieser kommunistische Aufstand nichts geworden in Brasilien. Die haben es falsch eingeschätzt. Die waren noch nicht stark genug und die Faschisten an der Macht. Und die haben die schwangere Olga Benário Prestes ans Nazi-Deutschland ausgeliefert. Und sie wussten erstmal nicht, wer es ist und dass sie wahrscheinlich so Kommunistin war. Also das war klar natürlich, aber erst zu Scotland Yard, die damals noch mit Nazis zusammengearbeitet haben, haben sie, es muss 1939 oder 1940 gewesen sein, herausgefunden, wer sie tatsächlich ist, dass sie auch noch Judin ist und Kommunistin und dass sie eben Olga Benário ist. Und sie kam nach Ravensbrück, wo sie ihre Tochter gebären durfte. Es gab eine große internationale Kampagne für ihre Befreiung. Aber also die haben sie nicht rausgelassen, aber die Tochter wurde der Großmutter übergeben, also der Schwiegermutter, und sie hat überlebt und hat eben diese biografische Annäherung über sie geschrieben, die hier bei unserem Stand auch ist. Auf jeden Fall, und Olga Benário wurde letztendlich in Bärenburg, in der Tötungsanstalt Bärenburgs, mit Gas ermordet worden. Also das ist so in Kürze die Lebensgeschichte. Und wir haben, als wir diese biografische Annäherung von ihrer Tochter in der Galerie Olga Benário, die bei uns auch in Neukölln ist, vorgestellt haben, haben wir draußen trinkend und rauchend endlich auf so einer Buchmesse herausgefunden, also von Katinka Krause und Claudia Foudé-Legelieu haben uns erzählt, dass es einen russischen Text gibt von Olga selbst. Und wir so, wie? Olga hat was geschrieben, hinterlassen. Das wusste eigentlich niemand. Weil es gibt kein deutsches Original, sondern als sie eben nach Moskau geflüchtet ist, hat sie diese Schrift verfasst, Berliner Kommunistische Jugend, in der Reihe Arbeitsalltag der kommunistischen Jugend. Und jetzt an sowjetische Jugendliche gerichtet, aufgeschrieben, was ist Berlin, wie ist es politisch aufgebaut, wie ist die kommunistische Partei aufgebaut und wie ist vor allem die Jugendsektion, wie arbeiten sie, welche Art des Aktivismus machen sie eben, dass sie organisieren Streiks, aber auch wie sie plakatieren gehen. Und das erzählt sie. Und das, manches ist schon auch dröge, aber ganz viel ist so, und natürlich voller Ideologie. Also ja, sie ist auch mega Moskau-treu. Und die Sozialfaschismus-These ist auch drin. Wobei wir wissen, dass sie selbst eigentlich nicht so dachte. Sie dachte, alle Linken sollten miteinander zusammenarbeiten, nicht gegeneinander. Auf jeden Fall, aber sie beschreibt dann, dass die eben jungen Arbeiter nachts um 12 plakatieren gehen, also dass die Polizei nicht merkt, und tarnen sich als Liebespärchen. Und es ist so niedlich, wie sie es beschreibt, so, denn natürlich, normale Beobachter würde das gar nicht mitkriegen, denn die jungen Leute sehen sich doch alle nach Liebe, nicht wahr? Oder die beschreibt, gibt es natürlich so, das Kollektiv trifft sich und man organisiert einen Weltjugendtag und bestimmte Programmpunkte. Und als alle um 11 sind, alle müde, man natürlich hat eh nach einem 8-stündigen Fabrikarbeitsalltag. Und alle sind müde und dann hat jemand die Idee, lasst uns Eis essen gehen. So, yeah, wir gehen Eis essen. Und in der Bergstraße, heute Karl-Marx-Straße, gibt es ein kleines Café, wo man nur für 10 Pfennig Eis essen kann. Und so, oh, lecker, schmeckt herrlich. Aber es ist nicht immer gut, also schön gewesen in diesem Café. Es konnte auch zu Unwetter kommen, schreibt sie. Denn die haben mitbekommen, dass der Inhaber seine Arbeiter tatsächlich unter Tarif bezahlt. Das haben die jungen Kommunisten nicht auf sich sitzen lassen und haben den Laden boykottiert natürlich. Hey, Boykott. Aber der Boykott hat nur eine Woche gedauert, weil das Eis geil ist. Nein, weil der Ladenbesitzer, Gott, ich muss immer so lachen, der Ladenbesitzer hat kapiert, hallo, das sind meine wichtigsten Kunden, die jungen Kommunisten. Also bezahle ich lieber meine Leute nach Tarif, damit sie wiederkommen. Und das ist halt so mega, also mit viel Selbstironie tatsächlich, obwohl so das auch ideologietriefend ist, aber es war sich selbstironisch. Und wie gesagt, man merkt einfach, dass das doch, sie weiß, was, wie Agitationspropaganda geht. Sie kann gut erzählen. Und sie weiß, es darf nicht nur Dröge sein, es darf nicht nur Theorie sein. Es muss eben lustig sein, dann erreicht man halt jüngere Leute auch. Und sie war 19, als ich es hingeschrieben habe. Ich muss sagen, es ist wirklich faszinierend und einfach mega gut. Und was ich, also ich meine, ich finde es saulustig, aber ich finde es auch wirklich tatsächlich auch wichtig, dass diese Art des Aktivismus, die waren die organisiert, man kriegt wirklich viel vom Alltag der Jugendlichen damals. Und es war für mich, ich musste wahnsinnig viel recherchieren, allein das Wort Bezirksausschuss, das ist nicht in meinem Kopf, für so Unter- oder eben Pollleiter und sowas, für politische Leiter, Agitprop-Leiter, was die gemacht haben, Haus- und Hofagitation, und auf Russisch steht es da, und leider steht es einmal, habe ich vergessen zu korrigieren, Haus- und Hofbesichtigung für zu Agitationszwecken. Voll schlimm, aber es ist halt so, das ist halt, habe ich sehr wörtlich übersetzt, und erst später, dadurch, dass ich viele alte Zeitungen im Internet gefunden habe, eine Diplomarbeit durchgelesen habe zur kommunistischen Jugendarbeit, dann erst rausgekriegt habe, wie es alles heißt. Und, aber es ist halt wirklich ein wichtiges Dokument, es gibt dann wirklich nicht viel. Und deshalb dachten wir auch, müssen wir unbedingt verlegen. Genau, ja, ich denke...
Dass du ganz schön viel erzählt hast, was oder total Lust macht. Sorry. Nein, das ist total super. Aber also auf jeden Fall, was ich spannend finde, es ist ein, ja, wieder so ein Teil von Berliner Geschichte, über den man so gar nichts weiß, weil er vielleicht so klein ist, dass er auch bisher unbeachtet blieb. Und das, wir haben auch gelernt, übersetzen ist nicht einfach nur übersetzen, sondern hat auch sehr viel mit Recherche zu tun.
Ja, ich habe wirklich mega Respekt für Übersetzerinnenarbeit. Ich würde auch, also weil ich es zurück ins Deutsche übersetzt habe, aber ich finde es halt so, ich würde gerne noch mal überarbeiten eigentlich, aber ich würde mich nicht trauen, aus dem modernen Russischen zu übersetzen. Okay. Also.
Alles klar, dann vielen Dank für das Gespräch. Ich sage nochmal, wie das Buch heißt. Es heißt Berliner kommunistische Jugend, geschrieben von Olga Benario im Alter von 19 Jahren, und es ist erschienen, jetzt neu erschienen im Verbrecher Verlag. Vielen Dank, Christine, für das Gespräch.
Ich danke dir.
Das waren die 7 Berlin-Buchtipps, die ich in Frankfurt während der Messetage eingesammelt habe. Zum Abschluss gibt es noch eine Empfehlung, die ich mir hier in Berlin abgeholt habe, denn nicht alle Verlage fahren zur Messe, und so habe ich den Verleger André Förster in seinem Büro in Berlin-Pankow besucht. Ich freue mich, meinen nächsten Gast begrüßen zu dürfen. Es ist André Förster vom Verlag für Berlin-Brandenburg, Quintus Verlag. Hallo André.
Hallo lieber Marc.
André, der Verlag sitzt in Pankow. Vielleicht sagst du mal ganz kurz, was, also beim Verlag für Berlin-Brandenburg ist das ja eigentlich naheliegend, was das Programm ist, aber vielleicht mal ganz kurz, was ist der Verlag, wie lange gibt es den schon, was macht ihr so?
Den Verlag für Berlin-Brandenburg gibt es schon seit 30 Jahren mittlerweile. Ich habe den Verlag 2010 übernommen von meinem damaligen Arbeitgeber und habe das Verlagsprogramm und das Verlagsprofil geschärft und noch mehr Berlinensien und Brandenburgensien ins Programm genommen. Wir wollten aber von vornherein uns nicht beschränken auf Regionalia, sondern auch Literaturthemen, auch Belletristik ins Programm nehmen. Und da wäre der Verlagsname Verlag für Berlin-Brandenburg doch sehr hinderlich gewesen. Deswegen haben wir uns ein Imprint ausgedacht, also eine unselbstständige Verlagstochter. Und das ist der Quintus Verlag geworden, der 5. Verlag, mit dem ich zu tun habe. Deswegen Quintus. Und im Quintus Verlag, da haben wir Literaturgeschichte, Literaturthemen im Allgemeinen, aber eben auch Belletristik, Prosa, Lyrik.
Und wir reden jetzt über ein Buch, was tatsächlich im Verlag für Berlin-Brandenburg erschienen ist. Das ist, wenn ich mir das Verlagsprogramm in der Gewichtung angucke, tatsächlich jetzt ein bisschen weniger geworden. Ihr macht mehr Quintus-Bücher als VBB-Bücher. Aber jetzt ist es ein Buch, was auch total naheliegend ist, dass es beim VBB erschienen ist. Das ist nämlich ein Buch über das romanische Café.
Ja, das ist natürlich ein klassisches Berlin-Thema, das romanische Café am Breitscheidplatz, beziehungsweise in der Nähe der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, ist natürlich ein Berlin-Ort, ein Mythos, ja, das Berlin der 20er Jahre. Viele von den Hörern, Zuhörern und Hörern haben sicher den Namen schon mal gehört. Es gibt gerade eine Ausstellung zum romanischen Café am Ort, an dem auch dieses Gebäude gestanden hat. Das ist heute das Europa-Center, und die Ausstellung geht auf die Gäste des Cafés ein, auch so auf die überhaupt auch auf die Gebäudesituation, auf die Geschichte bis hin zum Abriss der Ruine dann in den 50er Jahren und zeigt eben auch, was für ein Ort das gewesen ist. Das war sozusagen der Treffpunkt der Künstler, der Literatenszene, der Journalisten. Also es hat sich im Prinzip ganz Berlin dort getroffen, im Industriegebiet der Intelligenz, wie man auch diese Gegend ja in der Literatur- und Kulturgeschichte dann genannt hat. Um mal ein paar Namen zu nennen, Erich Kästner war da, Max Schmeling, Alfred Flechtheim, der Galerist und Kunsthistoriker, Kurt Tucholsky, Georges Gross, Alfred Döblin, Bertolt Brecht. Also man könnte hier ein ganzes Kompendium der Namen, ein Who is Who der Namen der 20er, 30er Jahre nennen, die Strahlkraft des romanischen Cafés, die ließ dann nach 1933 schlagartig nach, weil ein Großteil der Gäste verfolgt war als Juden, als politisch Andersdenkende, waren sie eben im Nationalsozialismus dann eben Verfolgung ausgesetzt und damit war auch der Ruf oder der Mythos romanisches Café dann eben dahin und ließ sich auch dann natürlich nach 1945 an diesen Orten, dieser Situation nicht mehr wiederherstellen, das ist klar. Umso verdienstvoller ist es, dass es eben jetzt diese Ausstellung gibt und es gibt einen Link sozusagen zu unserem Verlagsprogramm über ein Mitglied des Kuratorenteams, Michael Bienert, dessen Reihe Literarische Schauplätze ja auch im Verlag für Berlin-Brandenburg erscheint. Mit dem Bestseller Erich Kästner, also Kästners Berlin, begann das Ganze 2014, vor nunmehr 10 Jahren. Und insofern ist das ein schöner weiterer Mosaikstein sozusagen in diesen literarischen Schauplätzen Berlins. Es ist nicht allein Michael Bienert, es sind noch einige andere Kuratoren dabei, die im Prinzip diese Ausstellung ja auf eine ganz hervorragende Art und Weise konzipiert haben und umgesetzt haben. Also es ist eine sehr sehenswerte Ausstellung, kann ich nur jedem empfehlen, die zu sehen und dann das Buch vielleicht auch mitzunehmen und noch zu vertiefen. In dem Buch wird über die Ausstellung hinaus dann noch ein bisschen mehr präsentiert, unter anderem eine ganz opulente Gästeliste, wer überhaupt da alles ein- und ausgegangen ist im romanischen Café.
Ich habe die Ausstellung ja auch schon gesehen, eben wie, ja, im Erdgeschoss des Europacenters in so einem kleinen leerstehenden Ladenlokal, aber wirklich durch die Verwinkelungen, wie es so aufgebaut ist, wirklich bietet sie viel Platz. Man hat viele Bilder, man hat auch so ein paar Objekte, ne? Also so Geschirr ist da zu sehen und ein paar Bücher stehen da und eine alte Zeitung. Also wie man so ein bisschen das Kaffeehaus-Feeling wird sozusagen wiederbelebt. Im Grunde ist es doch, so könnte man das doch eigentlich sagen, so ein bisschen was wie jede gute Ausstellung. Es hat so einen Ausstellungskatalog und im Grunde ist es doch, eigentlich könnte man sagen, das Buch eigentlich sowas wie der Ausstellungskatalog, weist aber darüber hinaus, oder? Also jeder gute Ausstellungskatalog weist ja auch über die Ausstellung hinaus, ja, genau. Und steht für sich.
Ja, und jeder gute Ausstellungskatalog ist eben ein sozusagen die Ausstellung selbst für die Ewigkeit, wenn man so will. Also eine Ausstellung wird irgendwann abgebaut, diese Ausstellung wird wahrscheinlich dann nach Januar 2025 eben dort nicht mehr zu sehen sein. Aber mit diesem Buch wird man eben auch in 10 Jahren oder 20 Jahren immer noch daran erinnern, weil eben auch die Konzeption der Ausstellung in dem Buch selbst nochmal dargestellt wird. Und das finde ich eigentlich nochmal ein kleiner, besonderer Mosaikstein sozusagen, dass eben auf die Ausstellung da auch eingegangen wird.
Also das heißt, also du hast es am Anfang kurz angedeutet, es geht zum einen um die Menschen im romanischen Café, aber es geht eben viel auch, und das ist, glaube ich, für alle Berlin-Liebhaber und auch alle, die eben gerade die 20er Jahre lieben, deshalb passt das, glaube ich, auch wirklich gerade so wahnsinnig gut in diese Zeit, dass das jetzt erscheint, also 100 Jahre später, zeigt auch ein bisschen die Orte drumherum. Also was für ein lebendiges Viertel eigentlich auch der Kurfürstendamm und die ganze Geschichte rund um den heutigen Breitscheidplatz war.
Ja, das war, wie ich schon sagte, eben das Industriegebiet der Intelligenz. Da wohnten sie alle. Wer nach Berlin kam, um zu schreiben, um zu malen, um in irgendeiner Weise mit Wort oder Bild zu arbeiten, der wohnte in Charlottenburg oder Tiergarten, zog eben in diese Gegend. Und deswegen ist das eben auch ein Who is Who der ja, der Kulturszene der 20er Jahre, die sich dort eben auch traf. Vorher schon, es gab also so eine gewisse Wanderungsbewegung im Café des Westens und dann zog man eben später in das romanische Café. Es gab natürlich auch noch jede Menge andere Orte, die frequentiert worden sind von sagen wir mal, Kulturschickeria der Zeit. Aber hier hat sich tatsächlich sozusagen das Ganze richtig geballt. Das war so ein echter Melting Pot, kann man sagen. Und wir haben im Programm einige Bücher, die man sozusagen um das romanische Café herum legen könnte und dann das Bild komplettieren. Zum Beispiel Franz Hessel spazieren in Berlin, der ja auch in dieser Gegend unterwegs war und gewohnt hat. Ja. Es gibt ein Buch über Franz Hessel und Walter Benjamin von Gerd Rüdiger Erdmann, zwei Flaneure in Berlin, das wir jetzt auch in dritter Auflage lieferbar haben seit diesem Monat, in dem auch nochmal sozusagen auch mit Fotos und mit entsprechenden Beschreibungen dieser Gegend, wo gezeigt wird, wer dort so gewohnt hat um die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche herum, überhaupt in der ganzen Gegend des Tiergartens und Charlottenburgs, Wilmersdorf.
Was ich so interessant finde, wenn ich das romanische Café, also weil das ist tatsächlich ein Mythos und das Lustige ist, vielleicht so als Anekdote zum Abschluss, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, aber es wurde ja immer ein bisschen eingeteilt in das Schwimmerbecken und das Nichtschwimmerbecken, was auch architektonisch bedingt war, weil das so eine Zweiteilung im Lokal gab.
Genau, es gab natürlich diejenigen, die schon arriviert waren, die großen Namen, einige habe ich ja genannt, die ihre festen Stammplätze da hatten und dann gab es eben die vielen, die drumherum schwirrten, die auch dazugehören wollten, die Möchtegerns, die es noch nicht geschafft haben, die dann aber eben auch die Katzentische bekommen haben und eben erstmal schauen mussten, wie sie sich da einfinden. Und es gab da schon eine Hierarchie, ja, die dann auch von den Kellnern entsprechend nochmal strukturiert worden ist. Und also es war eben schon eine Institution und da musste man sich eben so langsam hochdienen sozusagen, um dazuzugehören. Ja, deswegen auch diese Zweiteilung.
Und das alles kann man sich eben bis Januar noch in der Ausstellung selber im Europacenter angucken oder man holt sich eben dieses Buch. Du sagst vielleicht nochmal ganz genau, wie es heißt.
Das romanische Café im Berlin der 1920er Jahre.
Und das ist erschienen im Verlag für Berlin-Brandenburg und dieser Verlag gehört André Förster und mit dem habe ich gerade gesprochen und ich bedanke mich für das Gespräch.
Herzlichen Dank, Marc.
Und das war sie, die 109. Kulturfritzen-Podcast-Folge. Vielleicht ist der eine oder die andere ja neugierig geworden auf eines der vorgestellten Bücher. Wenn dem so ist, schreibt es ruhig in die Kommentare oder an mark@kulturfritzen.net. Ich freue mich immer über Feedback. Mein Name ist Marc Lipuna, vielen Dank fürs Zuhören. Die nächsten Folgen sind schon in der Pipeline. Ich hoffe also sehr, dass ich euch zeitnah die nächste Folge präsentieren kann. Bis dahin.
Die Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin.